Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Ich wollte gerade als erstes die Begrüßung machen. Das erste Mal, dass ich ansetzen wollte zur Begrüßung. Aber sowas machen wir ja nicht. Nein. Wir wollen ja nicht mit Gewohnheiten brechen.
Sollen wir nochmal anfangen?
Nee, wir fangen jetzt nicht nochmal an. Wir ziehen das durch. Okay. Eiskalt. Hat uns das schon mal gehindert, irgendwelche Dinge, die wir vielleicht am Anfang falsch gemacht haben, trotzdem nicht weiterzumachen? Nein, hat es uns nicht.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon öfter mal neu angefangen haben, aber egal. Aber wegen eiskalt, ja, der Winter ist wieder da, ne?
Naja, im Moment noch nicht so ganz, aber nächste Woche.
Nur noch 25 Grad anstatt 35.
Ja, also. Im Gegensatz zur kurzen, heftigen Hitzewelle ist das schon relativ kalt. Ja, das ist richtig.
Kurz? Wir hatten hier fast eine Woche über 30 Grad.
Naja, es gab Hitzewellen, die waren deutlich länger.
Wir hatten auch schon Kälteperioden, die waren deutlich länger. Wir hatten auch schon wesentlich mehr Regen im Sommer. Also, wobei der Regen soll ja jetzt kommen, aber.
Aber auch nur kurz. Also Montag, Dienstag.
Ich muss dir sagen, dass so die Sommer aus meiner Kindheit, wo wir über 4, 5, 6 Wochen oder sagen wir mal die ganzen Schulferien konstant, um die 24 bis 26 Grad hatten, ist mir definitiv lieber als das aktuell.
Das ist richtig.
Aber die Zeiten sind ja schon länger vorbei.
Die Zeiten sind schon länger vorbei und die Tendenz geht eigentlich dahin, dass es ja diesen typischen Schaukelsommer gibt. Einmal eine Hitzewelle, dann wieder nach unten Hitzewelle. Und das hat sich ja schon seit fast Jahrzehnten etabliert, dass es keine durchgehenden, gemäßigten Sommertemperaturen gibt. Obwohl, wenn man sich statistisch nochmal damit ein bisschen beschäftigt, sieht es so aus, dass 1957 wir zeitgleich auch so eine starke Hitzewelle hatten wie jetzt, weil viele gesagt haben, ja, das ist ja extrem, so früh schon eine Hitzewelle. Schaut man sich den Sommer 1957 an, zum gleichen Zeitpunkt, sieht es da in etwa gleich aus. Das Einzige, was es da halt nicht gab, das waren diese extrem hohen tropischen oder diese hohen Nachtwerte, Nachttemperaturen, die waren da nicht logischerweise, sondern die waren da etwas weiter im Keller. Es gab halt nicht diese Tropennächte, weil das Tropennachtphänomen, das ist wirklich erst eine Sache der Neuzeit, was wir hier bei uns haben, dass die Tropennächte halt immer mehr werden und wir deutlich.
Ja, vor allem, dass du ja dieses Verhalten im Prinzip, oder dass das das neue Normal ist. Weil früher, wie gesagt, guckt man nach 57 zurück und dann war bla 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 und heute, ja. Also, naja. Was soll's? Wir sind hier kein Wetterkanal, ja. Wir gehören nicht zum Karlmann-Konsortium, ja.
Nein, das ist richtig.
Von daher.
Ja, aber wie gesagt, es gibt da so ein paar Medien, die doch etwas sehr unreflektiert drüber berichten und die sagen, sowas hatten wir noch nie, dass es das noch nie gab, das ist nicht ganz richtig, dass es das in der Intensität und in der Häufigkeit, wie du es eben schon richtig gesagt hast, das ist korrekt, weil es geht jetzt wirklich in den letzten Jahren verstärkt auf, dass wir intensivere und stärkere Hitzewellen haben. Und ja, ich will jetzt nicht sagen Extremwetterereignisse, aber schon markante Wetterereignisse, das häuft sich jetzt alles.
Ja, das ist schon. Ich sag nur eins, bald ist Weihnachten.
Das ist richtig. Die Hälfte des Jahres ist schon rum.
Ey, komm, hör auf, die Zeit verfliegt so schnell. Aber das wird ja mit zunehmendem Alter wird es ja immer schlimmer. Ja.
Das ist aber so.
Deswegen, bald bin ich tot, ja, dann hat sich die Sache.
Naja, das wird sich hoffentlich noch ein bisschen nach hinten verzögern.
Die Lebenserwartung ist ja nicht so schlecht, ja, für uns Männer, also von daher.
Ja, das ist. Das mag
also so in sein. Deutschland für uns Männer ist die Lebenserwartung ja nicht so schlecht.
Ja, genau. Mein Gott, da hast du aber wieder sehr tolle Themen aufgebaut: Tod, Hitzewellen.
Um Gottes Willen, nein. Das sind doch die Nachrichten, die uns aktuell bewegen.
Naja, da gibt es schon noch ein paar andere Themen, die uns bewegen. Das ist leider so. Wenn es nur das wäre, dann wäre das alles ein bisschen weniger dramatisch, würde ich sagen. Wenn die Hitzewelle unser einziges Problem wäre, naja, dann wäre es halbwegs okay.
Ja. Naja, es ist ja nicht mehr so lange hin und dann haben wir ja die Samsung Unpacked, ja, die ist ja jetzt auch schon nächste Woche.
Das scheint dich echt zu bewegen, das sprichst du schon zum
weil die Unpacked ist ja quasi vor dem Apple-Event. Die haben ja ihr Pulver auch schon verschossen. Ja, die können ja eigentlich nur neue Folds bringen. Und ob die dann, oder wie weit die interessant sind, ja, ist die andere Frage. Das letzte Mal haben sie ja auch ihr Pulver verschossen mit den neuen Watches. Also von daher, wir können eigentlich nur enttäuscht werden auf der Samsung Unpacked.
Also wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich sagen, was Samsung macht, das tangiert
ja,
mich.
Nein, das ist doch interessant.
Ja, das es ist interessant.
Das ist interessant, weil das baut doch Apple jetzt demnächst wieder nach.
Also, ja, ist klar, das sagen ja die ganzen Samsung-Fans und ja.
Nee, das Schöne ist doch, gerade an dem Unpacked-Event, ja, dass auch Samsung nur mit Wasser kocht, ja, dass die ersten Jahre zwar auch, wie gesagt, sehr interessant waren, aber mittlerweile siehst du ja auch nur Iterationen. Also irgendwann hast du halt immer diesen Punkt erreicht, ich wollte eben schon sagen erwischt, den Punkt erreicht, ja, wo du nur noch diese kleinen Änderungen und Verbesserungen hast, ja, wo die großen Schritte halt ausbleiben. Und das ist halt auch schön zu sehen, dass, wie gesagt, dass wir es halt nicht nur bei Apple ja seit gefühlt jetzt ein paar Jahren haben, obwohl nicht nur gefühlt, ja, wir haben es ja da, wo die Innovationen nur noch so im Kleinen oder im Unsichtbaren stattfinden. Wie gesagt, bei Samsung hast du es, ja, du hast es bei vielen anderen Telefonherstellern auch. Wir haben es ja regelmäßig schon erwähnt, ja, du hast halt jetzt gerade auch mit dem Design von den Geräten einen Punkt erreicht, da sieht im Prinzip ja, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel der Camera Bump, sehen die sich halt alle sehr ähnlich. Klar. Mit dem neuen Nothing hast du jetzt wieder eins, was nochmal anders aussieht, ja, aber es ist halt auch wieder Geschmackssache, gerade von der Rückseite her. Ja, auch mit dem kleinen Display. Ja, mein Gott, braucht man das wirklich? Aber ansonsten, ja, was willst du da viel anders machen? Diejenigen, die es in den letzten Jahrzehnten versucht haben, ja, hatten eigentlich keinen Erfolg damit. Ja.
Das ist leider so. Das ist mehr oder weniger doch eine breite Masse von relativ gleicher Design-Darreichungsform. Und das, was sich da abhebt, das setzt sich auch meistens im Markt nicht durch. Das haben wir in den letzten Jahren, das hast du richtig gesagt, immer wieder erlebt. Ja, weil das Design wahrscheinlich dann zu polarisierend war, um halt wirklich auch eine breite Durchdringung zu erfahren. Ja. Und selbst Nothing ist ja auch so, das ist eine Marke, die bei uns in der Technikbubble bekannt ist, die wir alle kennen, aber so die breite Masse, wenn ich jetzt einen normalen Android-Anwender frage oder einen normalen Smartphone-Anwender frage, die Marke Nothing, die sagt mir jetzt nichts. Also das habe ich mal ausprobiert bei so einem Otto-Normal-Anwender, kennst du die Marke? Nö, kenne ich nicht, sagt mir nichts. Also
ja, vor allem bin ich mal gespannt, wie gut das aktuelle oder das neue Modell halt für Nothing halt in ihrer Nische halt funktionieren wird, weil das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder so, gerade auch vom Preis her, so Flagship-Territory. Ob das da noch die Käufer findet, die es bisher hatte, ja, ist dann die Frage. Oder kann sie halt woanders halt sich die Käufer herholen? Ja, können sie da irgendwo da kratzen und sich da ein bisschen in Marktanteile halt irgendwo holen? Aber mein Gott, das ist halt auch kein günstig Android mehr in dem Sinne, ja?
Nein.
Von daher wird, denke ich mal, schwierig werden. Ne?
Das ist leider so, ja. Die haben sich auch ganz schnell preislich nach oben etabliert. Das ist genauso das gleiche Phänomen wie damals OnePlus, wo das erste OnePlus rausgekommen ist.
Genau.
Das war preislich sehr attraktiv, hatte eine gute Qualität, fand ich zum Beispiel. Und die Marke hat immer noch eine relativ gute Qualität. Und dann haben sie Stück für Stück
Sind sie auch in den Flagship-Bereich gegangen.
Ihre Marke ausgebaut und sind im unteren Preissegment halt nicht mehr großartig existent. Es gibt natürlich dann auch günstige Ausprägungen der Marke, klar, aber nicht das, wofür sie eigentlich im Ursprünglichen bekannt geworden sind.
Und klar, man kann verstehen, warum, ja, weil da sind einfach die besseren Margen zu machen.
Ja.
Das ist ja auch das Argument von unseren Premium-Autoherstellern, dass sie sagen, sie wollen sich halt auf dieses Segment konzentrieren, weil da die Margen einfach besser sind. Da holst du halt mehr Prozent unterm Strich raus als bei den Kleinwagen. Ja, weil wobei die ja nicht klein sind vom Preis her. Aber bei den großen sind halt, wie gesagt, die Margen einfach besser. Das ist bei den Smartphones genauso. Wenn man mal guckt, auch gerade von Apple, ja, wo man ja auch immer sagt, hier der Marktanteil weltweit ist so, ja, im Vergleich zu den anderen. Aber ja, sie holen das meiste an Profit einfach aus dem Segment raus, ja, in dem sie unterwegs sind. Und da will natürlich, oder wollen andere auch ein Stück vom Kuchen haben. Ja. Dass man den Markt besetzen will und zeigen kann, was man auch technisch machen kann. Ja, mhm. Okay, alles klar. Nur wenn du aus einem Bereich kommst, ja, wo du eigentlich so als Preis-Leistungs, jetzt nicht Sieger, aber als Preis-Leistungsmarke bekannt geworden bist oder auch deinen Markt gefunden hast und kommst dann halt oder versuchst halt da reinzukommen, wird es halt schwierig mit deinen bisherigen Kunden einfach, weil die ja in einem anderen Preissegment einfach tätig sind. Du musst dann wirklich aus anderen Segmenten dir die Kunden holen und konkurrierst da im Prinzip dann mit anderen Premium-Herstellern, gerade im Android-Bereich, ja, wie zum Beispiel Samsung. Gerade für neue Marken ist es halt immer schwierig, ja.
Das ist korrekt, ja. Mhm.
Ich bin froh, dass sie es machen, aber es ist halt immer auch ein gewisses Risiko, ja.
Ja, von daher gesehen hat es ja Nothing eigentlich recht weit gebracht, muss man sagen. Dafür, dass die Marke ja relativ neu ist, haben sie eigentlich einen recht guten Markenaufbau bisher vollzogen.
Ja, vor allem sind sie auch gut aufgestellt. Ja, die haben ja dann auch von Earbuds, AirPods, ja, halt über Smartwatch, ja, zu den Telefonen und jetzt ja auch dann die Over-Ears, die sie jetzt gerade vorgestellt hatten und die ja auch Riesenkreise im Internet gezogen haben.
Ja, das Design ist recht polarisierend, ne? Das muss man auch wollen, sich sowas aufzusetzen. Mhm. Ne?
Ja.
Und der Preis ist auch nicht mehr so. Ich meine, bei 300 Euro, glaube ich, liegen die Dinger. Das ist auch schon.
Genau.
Ja. Das ist auch schon sehr preisbewusst, sage ich jetzt mal. Und das nicht im allerpositivsten Sinne. Und da haben sie natürlich auch eine starke Konkurrenz. Ne?
Ja, gerade wenn du mal guckst, so die wie heißen sie nochmal? Die AirPods quasi, die Nothing Earbuds, wie heißen die Dinge?
Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe zwar selbst welche, aber ich weiß es gar nicht. Ach, ihr in Klammer A ist ja die Version, die ich habe zum Beispiel, genau.
Ja gut,
die
sind recht günstig. Ich bin ja auch sehr
zufrieden damit. Alle Preis-Leistung ist Hammer. Das ist ja das, was ich gesagt hatte, auch zu den ersten Telefonen von Nothing. Ist wirklich gut. Und wenn du das halt, und dann hast du auf einmal jetzt den Preis für die neuen Kopfhörer, ist auch wieder so ein Sprung, ja. Muss man dann auch wirklich wollen, ja. Wobei das ja auch wieder verschiedene Märkte besetzt, ja. Wer mit den EAAs zum Beispiel unterwegs ist, ist vielleicht nicht unbedingt jetzt im Markt für die, aber.
Ja, das ist richtig.
Je nachdem.
Ich bin gespannt, wie gut die dann wirklich sind. Ich habe noch keine Reviews gelesen oder gesehen, muss ich sagen. Ich habe erstmal nur Bilder gesehen. Und da muss man halt schauen, wie die ersten Testberichte aussehen.
Du kamst ein paar Tage lang auf YouTube nicht irgendwie, oder du konntest YouTube nicht aufrufen, ohne dass du irgendwo ein Video dazu gesehen hast. Zumindest mal ich, aber das kommt wahrscheinlich auch durch den Algorithmus dann einfach. Ja.
Es kommt darauf an, in welcher Bubble man da gerade drinsteckt. Mm. Ne? Ich bin da gerade so in der Garten-, Heimwerker- und Auto-Bubble unterwegs. Da sind die im Moment nicht so vorgespielt worden. Ne?
Ich bin ja immer noch in meiner Elektronik, Unterhaltungstechnik und Smartphone-Blase unterwegs. Also von daher, mein Algorithmus ist da gut geschult.
Bin ich teilweise auch noch unterwegs, aber es überwiegen derzeit so die Gartengeschichten, muss ich sagen. Das ist so. Ja, es liegt wahrscheinlich auch an der Jahreszeit. Das wird sich im Winter dann etwas reduzieren, das Ganze.
Ja, wobei, suche ich jetzt nicht gezielt auf YouTube danach, muss ich ehrlich sagen, dass da mein Algorithmus sich da irgendwo verfangen könnte dann in solchen Themen. Das wird mir überraschenderweise oft auf Instagram reingespült. Aber das ist ja auch wieder Meta, ja. Das ist ja auch wieder eine andere Baustelle. Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank, weil stell dir mal vor, das würde dir dann auch noch hier über Google dann in alles reingespült werden, hier, um Gottes Willen.
Naja, also manchmal bin ich auch ganz froh, dass es diesen Algorithmus gibt, weil du denn durchaus auf Videos hingewiesen wirst, wo du so wahrscheinlich gar nicht hingekommen wärst. Also das ist dann schon dieses Rabbit Hole, der Rabbit Hole-Effekt, das ist so.
Also das ist ja, hatte ich glaube ich auch schon mal im Podcast erwähnt, das ist ja zum Beispiel, da bin ich Instagram auch gar nicht böse drum oder Meta ja mit ihrem Algorithmus, da entdecke ich ja sehr viel, was ich an neuer Musik höre, beziehungsweise Künstler, die ich normalerweise nicht unbedingt auf dem Radar habe oder auch Künstler, von denen ich nie gehört habe. Da bin ich ganz froh drum, weil da wird mir ab und zu mal was in die Timeline gespielt, wo ich dann sage, okay, da, Freunde, muss ich auch gleich mal gucken bei meinem Musik-Streaming-Anbieter der Wahl, ja, ist es da verfügbar und was ist da bitte heute nicht an neuen Sachen verfügbar? Andererseits gerade junge Künstler oder noch nicht so etablierte Künstler kommen da, glaube ich, auch gar nicht vorbei, weil das sind gerade für die Jugend die ersten Anlaufstellen, ja, wo du nachguckst nach Musik.
Ja.
Du kannst jetzt, glaube ich, wie gesagt, als alter Künstler oder als eingesessener Künstler läuft das halt so mit, wenn du Bock hast. Es gibt ja auch welche, die ihre Kataloge gezielt nur beschränkt oder gar nicht irgendwo auf eine Plattform hauen, wobei das auch stark abgenommen hat die letzten Jahre. Die haben auch dazugelernt, besser oder schlechter, ja, je nachdem. Ich glaube, als junger Künstler, neuer, wie auch immer, ja, kommst du da einfach nicht vorbei.
Das ist so, ja. Du kannst dich halt der Plattformen nicht entziehen. Das können eigentlich die etablierten Künstler auch nicht. Selbst die etabliertesten Künstler, die sich gegen Spotify gewehrt haben oder gegen die ganzen Streaming-Plattformen gewehrt haben, die haben sich dann dazu entschlossen, doch dort stattzufinden. Das beste Beispiel war vor ein paar Jahren Herbert Grönemeyer, der hat sich da mit Händen und Füßen gegen gewehrt und hat dann gesagt, nee, er probiert das jetzt erstmal aus und er ist jetzt immer noch auf der Plattform, weil es geht halt nicht, sich dessen zu entziehen, wenn man mehr oder weniger noch präsent sein möchte. Auch wenn er mal gesagt hat, ich zitiere,
selbst wenn du das,
wir werden von der Musikindustrie über das, übelst betrogen und beschissen, hat er gesagt.
Ja, okay, aber da ist er ja gerade mit seiner, in Anführungszeichen, Macht, ja, und den Einfluss, den er auch in der Branche hat, ja gefordert. Weil so ein Name zieht heute noch, egal wie aktiv er als Künstler an sich jetzt aktuell ist oder die letzten Jahre war, sein Name hat gewischt. Und dann muss er sich eben entsprechend einbringen.
Ja,
mir wäre es sowieso recht, wenn viele Künstler, die halt wie gesagt auch so ein Standing einfach haben, ja, sich da vermehrt dafür einsetzen würden, für bessere Verhältnisse zu sorgen, gerade für die nachkommen, die jetzt irgendwo versuchen, da Fuß zu fassen, dass die eine Möglichkeit haben, auch mit den aktuellen Bedingungen, die wir einfach haben, ja, und Streaming ist halt einfach das Thema, ja, seit Jahren, ja, das ist nach wie vor ein Markt, der wächst, der es vielen Künstlern halt einfach schwierig macht, auch damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Ja, klar.
Weil, wie gesagt, nicht jeder ist ein Grönemeyer, ja, nicht jeder ist Beyoncé, ja.
Oder Taylor Swift, ne?
Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel jemanden höre wie Snoop Dogg, ja, der sich beschwert, wie wenig ihm auf Spotify zum Beispiel ausgeschüttet wird. Und was er für Zahlen da bringt und welchen Zulauf er Spotify alleine generiert und wie wenig er kriegt, ja, dann sollte er sich mal fragen, wie viel weniger Leute oder Künstler bekommen, die sich nicht weniger anstrengen als er zum Beispiel und die aber bei weitem nicht so bekannt sind wie er.
Ja,
und
klar,
wo die Ausschüttung noch entsprechend geringer ist.
Wesentlich geringer, ja.
Und das ist halt eine Sache, ja.
Ja, ja, das ist so.
Wie gesagt, da würde es mich halt freuen, wenn auch gerade, wie gesagt, auch er hat ja das Problem erkannt. Du generierst die und die Plays oder Streams auf der Plattform, kriegst aber verhältnismäßig wenig, zumindest mal zu dem, was er halt früher mit seinen CV Abverkäufen erreicht hat, was er auch mit seinen Touren ja, machen kann, was er mit seinen Features und was ich alles verdienen kann, kriegst du da halt relativ wenig raus. Mhm. Wenn, wie gesagt, die da mal ansetzen würden. Ja.
Richtig, das ist nach meiner Meinung ein Business, was so ein bisschen ad absurdum gelaufen ist, das ganze Streaming-Geschäft. Ja. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich keinen Streaming-Dienst aktiv benutze oder dafür bezahle. Und ich, wenn von einem Künstler, der mich interessiert, ich dann die Vinyl-Auskopplung oder die Vinyl-Version kaufe.
Vinyl, okay.
Also mein Musikgeschmack hat sich ja nun geprägt in den letzten Jahren und der ist auselaboriert, sage ich jetzt mal. Und da ändert sich jetzt nicht mehr so viel. Und wenn mir wirklich ein Künstler oder das neue Werk eines Künstlers gefällt, dann kaufe ich mir die Vinyl-Version und höre mir das auf dem Plattenspieler an, dann ist gut. Und ich meine, das Problem ist halt auch, du sagst, du lernst viel neue Musik kennen oder bist dann auf der Suche oder kriegst das vorgeschlagen, da habe ich gar nicht mehr die Möglichkeit zu, das alles zu konsumieren, weil ich höre sehr, sehr viel Podcasts und die Lücken, die ich dann noch habe, um was anderes zu konsumieren, das ist dann meistens Musik, die ich kenne oder die bei mir halt jahrelang existiert oder von Bands, also so Oldies, sag ich jetzt mal, würde man sagen, im besten Fall. Und das war es halt. Ich entdecke relativ wenig neue Musik. Und wenn, ist es dann halt auch nur die Musik, die Künstler ausgekoppelt haben, wo ich schon Fan bin oder die ich verfolge und gut ist. Mhm. Ist vielleicht Nachteil, wenn man so in seiner eigenen Bubble unterwegs ist. Aber es ist halt ein Zeitproblem bei mir, weil halt der Hauptfokus bei mir auf Podcasts liegt und weniger auf Musik.
Ne? Ja, wobei, ich glaube, ich hatte es im Podcast auch schon mal erwähnt, ich bin ja wieder gewechselt, weil ich höre ja wieder eigentlich fast nur noch Musik beim Autofahren fast nur noch Musik, also keine Podcasts mehr. Mhm. Und durch das Pendeln, was ich habe, ja, habe ich da auf jeden Fall genug Zeit, dann auch entsprechend Musik zu hören. Bei mir ist das Podcast-Hören, ja, das Verhalten hat sich bei mir halt auch wieder geändert die letzten Jahre. Und höre das im Prinzip vermehrt, wenn ich dann halt mit den Hunden unterwegs bin, Podcasts. Ja, wobei da im Moment gerade neue Musik ich auch da wieder vermehrt höre, aber das ist eigentlich so meine Podcast-Zeit. Oder wenn ich zu Hause irgendwie nochmal am Rechner sitze, irgendwas am Machen bin, dass ich da einen Podcast anstatt Musik nebenher am Laufen habe. Wobei eigentlich da Musik auch mehr Sinn machen würde, weil wenn du irgendwas am Arbeiten bist, lenkt ein Podcast eigentlich mehr ab als Musik. Aber
ja, deswegen habe ich ja auch
für mich noch,
ja, meine Podcast-Hörgewohnheiten auch angepasst auf meine Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt irgendwo oder irgendwie was arbeite und nicht so hundertprozentig konzentriert sein kann, dann höre ich so ein, in Anführungsstrichen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so ein Laber-Podcast. Wenn du da jetzt mal irgendwie ein paar Sekunden was nicht mitschneidest, ist das nicht so schlimm. Ja, aber wenn ich jetzt konzentriert was hören muss, dann wasche ich halt ab oder habe eine Hausarbeit, wo ich dann nicht konzentriert bei der Arbeit sein muss, in dem Sinne, jedenfalls nicht geistig, sondern halt nur körperlich irgendwas tun muss, dann kann ich auch einen Podcast hören, wo ich mich voll und ganz drauf konzentrieren kann, letztendlich. Deswegen ist ja Autofahren und Podcast hören auch nicht unbedingt so gut, weil wenn du dann so fokussiert bist auf den Podcast.
Also ich höre jetzt nichts Anspruchsvolles, wo ich sage, oh, hier, komm, da musst du jetzt wirklich mal. Also wenn, dann nutze ich es ja als Unterhaltung. Und das, man kann auch eine Minute oder zwei verpasse, ist eigentlich auch wurscht.
Ich habe letztens einen sehr interessanten Podcast über Home Server und Home Labs gehört und da ging es sehr tief in die Materie. Den habe ich auch beim Autofahren gehört und den musste ich mir zu Hause nochmal anhören, weil ich den halt nicht komplett mitgeschnitten habe. Das ist halt so. Ja, wenn es dann wirklich sehr technisch wird. Ja.
Dafür gibt es aber auch wieder sehr viele interessante, jetzt ist es auch wieder AI-Tools, aber es gibt sehr viele interessante Tools dafür.
Die das zusammenfassen.
Reinwerfen, transkribieren lassen, zusammenfassen, die wichtigsten Punkte Ende Gelände. Peng aus.
Kannst du nachlesen. Ich bin ja Podcast-Purist und das möchte ich ja auch nicht. Also ich bin ja ein Podcast-Hörer der alten Schule und so einen Scheiß mache ich ja nicht. Wenn du euch mir das komplett an von vorne bis hinten. Ja, weil manchmal sind sich auch die Zwischentöne, die so zwischen den Zeilen ausgegeben werden von den jeweiligen Podcastern, die man halt mitbekommen will. Also so die persönlichen Dinge halt. Ne? Und deswegen höre ich mir, wenn einen Podcast auch komplett an und auch 1:1 und nicht irgendwie 1,5 oder so, wenn dann auch in Originalgeschwindigkeit. Ja. Ich bin da Purist. Gut, aber wir haben jetzt die ganze Zeit über Podcast gesprochen. Lass uns doch nochmal über ein kurzes Jubiläum sprechen. Ja,
genau.
10 Jahre Apple Music. Am 30. Juni 2015 ging Apple Music an den Start. Ich kann da nicht so viel drüber berichten, weil ich bin kein Apple Music-Kunde, aber ich habe halt natürlich auch mitbekommen, dass sich diese Plattform in den Jahren extrem entwickelt hat und dass sie zwar immer noch die Nummer 2 sind, weltweit gesehen, hinter Spotify, aber allein das zu schaffen, innerhalb von 10 Jahren sich auf die Nummer 2 zu bewegen und den Platz auch relativ gut zu verteidigen, das ist schon mal aller Ehren wert. Und man hat auch gesehen, dass es Apple ernst gemeint hat, allein was diese an Features eingebaut haben in den letzten Jahren etc. pp. Also Respekt, gut gemacht.
Ich bin schon von Anfang an dabei und ununterbrochen, wenn man sich das Geld mal ausrechnet, ja. Aber auch wieder kein Vergleich zu, wenn du jeden einzelnen Song hättest kaufen wollen. Und du hast ja auch viel Zeug gehört, was eigentlich die 2,5 Minuten nicht wert war, ja. Aber das ist ja auch das, ja, wenn es im Prinzip in Anführungszeichen nichts kostet, ja, hör es dir mal an. Ja.
Ja, du hast natürlich viel mehr Möglichkeiten, in alle Genres reinzuschnüffeln. Ne? Also was du ja so halt auch nicht hast, wenn du jetzt, kannst ja nicht als Otto-Normal-Anwender jetzt alle mal alle interessanten Vinyls kaufen und sagen, ach ja gut, teste ich mal, höre ich mir mal an etc. Dafür gab es ja früher auch die großen Musikfachgeschäfte, wo du wirklich dich
Stunden... Nicht nur die großen, gerade auch die kleinen. Wir hatten früher bei uns in der Stadt, also in unserer, ich nenne es jetzt mal Kleinstadt, ja, hatten wir auch einen sehr gut sortierten Schallplattenladen, wo du auch wirklich reinhören konntest. Ja, der hatte sein Table dann vorne und dann konntest du dann hier eine Platte ziehen und hast du dann vor zu ihm und er hat dich mal reinhören lassen. Da war ich früher, gerade während meiner Schulzeit, oft und gerne und habe da auch einiges an D-Mark damals gelassen. Und so Läden gibt es halt immer weniger.
Ja,
immer weniger ist gut. Wo gibt es die Läden überhaupt noch? Ja.
Gab es bei uns in Göttingen auch. Das Ganze hieß JPC und das stand für Jazz, Pop und Klassik. Hat natürlich auch Rockmusik, aber diese JPC-Geschichte war halt eine griffige Abkürzung. Und das war eine Institution. Das war ein kleiner Laden halt in Anführungsstrichen von der Wirtschaftlichkeit her, weil es keine Kette war in dem Sinne. Der hatte zwar noch ein paar Außenstellen, aber war privat geführt. Und das war in Göttingen eine Institution, war eine riesengroße Fläche. Es war auch gerade im Sommer ein sehr beliebter Anlaufpunkt, weil es ein altes Gebäude war, wunderbar klimatisiert, also natürlich klimatisiert durch die Bauweise. Es war sehr kühl, es war innen drin recht modern gestaltet und ich hatte da wirklich stundenlang verbracht und mich mit Musik auseinandergesetzt, was auch einen ganz anderen Charakter hat, als wie man sich heute mit Musik auseinandersetzt, sage ich immer wieder. Es hat einen viel persönlicheren Charakter und man erinnert sich sogar noch teilweise an einige lange Sessions in dem Laden, wo man sich halt mit Musik auseinandergesetzt hat und wo man auch teilweise Leute kennengelernt hat, was ja heute gar nicht mehr auf dieser Ebene und auf diese Art und Weise stattfindet. Also das waren schöne Zeiten. Ja. Ob die jetzt wirklich besser waren, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und es liegt ja auch immer an dem Geschmack oder wie etc. Vielleicht ist auch ein verklärter Blick auf die ganze Geschichte, wie ja so oft man verklärt auf Dinge zurückblickt. Aber im Großen und Ganzen habe ich da wirklich tolle Zeiten erlebt. Ja. So ist es.
Ja. Aber 10 Jahre Apple Music.
10 Jahre Apple Music.
Happy Aber Birthday, wobei man auch sagen muss, das ist ja auch wieder so ein Angriffspunkt, dem Apple ausgesetzt ist, beziehungsweise Kritik und auch mit ein Grund, warum es ja diese ganze Diskussion über Gatekeeper und vorinstallierte Software gibt, weil man gerade Apple da halt auch vorhält, mit Apple Music da den eigenen Dienst bevorzugt auf der Plattform einfach zu pushen. Mhm. Kann man auch so nicht ganz von der Hand weisen.
Ja.
Aber das ist natürlich schon ein Riesenvorteil. Ja, wenn du als Smartphone-Hersteller mit deiner eigenen Softwareplattform deinen eigenen Musikdienst halt so direkt auf die Geräte bringen kannst. Oder was heißt bringen kannst? Du hast den Dienst auf dem Gerät. Die Leute nehmen das in Betrieb und haben Apple Music da drauf.
Aber kannst du es Apple verübeln, dass sie das tun? Ich nicht. Ich würde es genauso tun.
Nein. Ja, das macht ja jeder im Prinzip. Ja, das war ja genauso früher mit Microsoft mit ihrem Internet Explorer. Deswegen haben sie ja die Scheiße am Bein. Ja. Genauso wie Google jetzt mit Chrome, ja, wo ja auch diskutiert wird, muss man Chrome und Google halt trennen. Ja, müssen die das halt rausnehmen? Muss das eine eigenständige Firma werden?
Mhm.
Genauso Meta mit ihren Angeboten. Ja, Instagram war ja auch die Diskussion, inwieweit müsste, oder gerade WhatsApp, inwieweit müsste man Meta zwingen, WhatsApp halt als eigenständige Firma zu führen, beziehungsweise müsste WhatsApp selbstständig werden. Mhm. Das sind alles so Diskussionen, ja, denen die Firmen einfach ausgesetzt sind, wo sie sich diese Diskussionen und das Vorhalten von dem, was sie damit machen mit ihren Diensten, halt auch, das müssen sie sich einfach gefallen lassen, weil sie eine Position erreicht haben, wo man das auch kritisch betrachten muss. Und das ist, wie gesagt, bei Apple Music oder generell bei Diensten, die halt Apple auch anbietet, ja, auf ihrer eigenen Plattform, ist das halt ein Thema, der Diskussion muss ich Apple einfach stellen, weil da ist schon was dran.
Keine Frage.
Hätten sie diese Möglichkeit nicht gehabt, wäre Apple Music wahrscheinlich jetzt nicht so in der Position, wo sie heute sind.
Das ist richtig. Also sie haben halt ganz andere Voraussetzungen als zum Beispiel Spotify, weil Spotify letztendlich keine Hardware-Plattform anbietet, wo sie ihren Dienst pushen können. Das ist ganz klar, logisch.
Das nicht, aber sie waren die Ersten.
Ja, klar.
Haben sich eine relativ gute Reputation aufgebaut.
Mhm.
Und sind ja heute noch Marktführer.
Ja, deswegen ist es so umso erstaunlicher, dass sie immer noch Marktführer sind, ne? Finde ich jetzt. Also, dass sie sich so lange halten können und konnten, ne? Das finde ich sehr erstaunlich. Ja, aber gut.
Auch ohne die Tatsache, dass sie ja wirklich lange keine Abos direkt auf dem Gerät, also auf iOS machen konntest. Wegen der Diskussion halt.
Ja, das ist richtig.
30%,
richtig.
Und okay, aber genug zu dem Thema.
Ja, genug zu dem Thema. Das ist ja so, ich meine, ich habe kein Streaming-Dienst und das ist wie, wenn ein Blinder über Farben spricht, ergibt letztendlich wenig Sinn. Ich glaube, ich bin auch so ein Exot. Ich kenne niemanden, der keinen Streaming-Dienst hat, also keinen Musik-Streaming-Dienst. Ich bin da.
Ja, es macht ja auch so viel Sinn. Alleine vom Preis, Nutzenverhältnis her.
Gut, also. Wie gesagt, ich habe ja meine Musikhörgewohnheiten kundgetan und ich glaube, bei mir macht es dann wirklich wenig Sinn, einen Streamingdienst zu nutzen, ne? Muss ich sagen. Also in meinem speziellen Fall macht es wenig Sinn. Aber okay, so ist es halt. Immer ein bisschen anders als die Masse. Gut. Dann lass uns
Ob wir heute noch durch die ganzen Themen kommen? Oh je.
Oh, es gibt so ein paar Themen, da können wir recht zügig durchgehen, dass das geht. Das sieht nur so schlimm aus. Ich sage ja immer, wer schreibt, der bleibt. Von daher habe ich mir Mühe gegeben, einiges hier reinzuschreiben. Und das liegt auch daran, dass ich ja so viel vergesse. Im hohen Alter vergisst man so viel. Und deswegen schreibe ich ja immer alles rein. Also, dann kann ich das nämlich schon mal streichen und habe Platz im Kopf für andere Dinge. Also ich schaffe da Kapazitäten, ich schaffe Freiräume. Gut, Freiräume und Kapazitäten hat auch die Firma Anker geschaffen. Sie haben nämlich ihren Haus- und Hoflieferanten rausgeschmissen und sie haben jetzt die Firma Amperex Technology Limited als neuen Lieferanten, ATL abgekürzt. Und sie haben erstmal einen Rahmenvertrag abgeschlossen und der beinhaltet einen Kauf von 45 Millionen von Melonen hatten wir es gerade am Anfang der Sendung. Mm. 45 Millionen Lithium.
Also dem Obst.
Ionen, Lithium-Ionen Akkus bestätigt und der ehemalige Lieferant Apex Wuxi, das war der ehemalige Lieferant der Zellen, der ist somit raus. Es gab kein offizielles Statement, ob es damit zusammenhängt, dass sie in der letzten Zeit so viele Rückrufaktionen gehabt haben. Wir erinnern uns, wir haben darüber berichtet, erst in den Staaten, dann auch in Europa, letztendlich dann auch in Deutschland. Gab es eine größere Rückrufaktion und in den vergangenen Monaten gab es ja auch immer wieder sehr selektiv durch das Portfolio gehend Rückrufaktionen und ich glaube, das könnte schon damit zusammenhängen, dass sie letztendlich mit der Performance von Amperex nicht so ganz zufrieden sind oder von der Qualität letztendlich. Jetzt ist es natürlich nur die Frage, die stellt sich für mich. Amperex ist ja ein Lieferant, der auch andere Powerbank-Hersteller beliefert. Das ist ja, Anker ist jetzt ja nicht nur der einzige Kunde. Und wenn jetzt in der nächsten Zeit wirklich auch Rückrufaktionen von anderen Herstellern kommt, dann liegt es nach meiner Meinung auch eindeutig am Lieferanten, dass es da Probleme gibt. Oder vielleicht gehen die anderen Hersteller etwas laxer mit der ganzen Geschichte um und sagen, ach nee, wir machen jetzt keine Rückrufaktionen. Und man kann wirklich sagen, dass Anker da sehr aufmerksam ist und sehr sicherheitsbewusst ist und das Ganze zurückruft. Das ist natürlich die Frage. Da müsste man mal den Markt etwas intensiver beobachten, woran es dann wirklich gelegen hat. Ob es wirklich an Amperex liegt oder ob es an anderen Dingen liegt. Es gibt natürlich auch noch andere Dinge, die dazuhören, nicht nur die Lithium-Ionen-Zellen, sondern auch die ganze Elektronik etc. pp. Die Zellen sind natürlich nur ein gewisser Bestandteil von einer Powerbank. Es ist gerade in den letzten Jahren durch das Ansteigen der ganzen Feature-Geschichten, der ganzen Funktionen im Akku, ist da auch noch eine Menge an intelligenter Elektronik dazugekommen. Vielleicht ist es natürlich auch ein Elektronikproblem, was Probleme gemacht hat bei Anker etc. Das kann man derzeit nicht so hundertprozentig genau sagen. Das weiß wahrscheinlich nur die Firma Anker. Ganz interessant, was hinter den Kulissen so passiert.
Ja, und sorry für den Background. Geräuschkulisse gerade. Hast du nichts gehört? Umso besser, dann ist es vielleicht auch nicht in der Aufnahme drin.
Ja, hast du schnell den Mute-Button nicht gehört. Aber vielleicht zur kleinen Erklärung, du hast ja gerade Babysitting, Hunde-Babysitting, deswegen kann es eventuell zu Atmo kommen sozusagen.
Ja, nee, das war eben hier so, ich habe aus Versehen ein anderes Programm gestartet noch. Ich habe falsch geklickt.
Ach so, das warst du selbst, okay. Habe ich gar nicht hingehört, okay.
Ja, sehr gut. Sehr gut.
War so vertieft. Ja. Aber vielleicht hört man es dann letztendlich in der finalen Podcast.
Ja, man soll hier einfach nicht so viel rumspielen beim Podcasten. Ja,
du sollst konzentriert mitarbeiten hier.
Ja, genau. Ja, ich muss hier Multitasking machen. Ich bin doch nebenher am...
Wir Männer können doch gar kein Multitasking. Das können das doch nur die recht. Frauen.
Ja, deswegen kommt es ja dann zu solchen Unfällen.
Siehst du, ein Beweis dafür, dass wir das gar nicht können.
Genau, Schuster.
Schuster bleibt bei deinen Leisten.
Okay. Genau, aber apropos.
Ja. Ja, apropos die nächste Übernahme. Ja, oder genau. Besser gesagt, Amperex oder, hat ja nichts mit Übernahmen zu tun, sie haben ja nur quasi die Lieferkette anders aufgestellt. Aber es sieht so aus, dass die Firma, oder es sieht nicht nur so aus, es wurde jetzt auch final bekannt gegeben, genau. Dass Q-Sonic Biodynamic übernommen hat. Und das Ganze ist ja mit 122 Millionen über die Bühne gegangen oder der Hersteller hat dementsprechend, oder die Marke ist dementsprechend in das Portfolio von Q-Sonic eingeflossen. Und das sind 100 Jahre Tradition in Heilbronn. Die jetzt nicht zu Ende gehen, sondern Preis, die nur einen neuen Besitzer haben.
Und ich fand den Preis sehr günstig, muss ich sagen, bis ich mir dann mal so den Artikel durchgelesen habe und habe die Zahlen gesehen. Und ich so, okay, dann ist der Preis ja doch.
Also so, okay. Also Biodynamic hat ein großes Standing, ganz, ganz klar, und die haben hochwertige Produkte. muss man dazu sagen. Mhm. Wir haben ja, oder du setzt ja immer noch derzeit ein Biodynamic-Produkt ein oder setzt es wieder ein. Das hat sich genau. Alles ein bisschen verändert. Das ist Qualität. Also jedenfalls mit den Produkten, die wir hier einsetzen, haben wir nur gute Erfahrung gemacht. Und gerade auch dieses spezielle Headset, dieses 297er oder 91er, ich habe jetzt die Nummer nicht im Kopf.
Ich glaube 97er ist es.
97, ja. Das hat ja in der Podcast-Szene in gewissen Bereichen einen Standard gesetzt.
Also nicht nur da, ja. Hm.
Ja, aber da hat,
aber
ja,
sehr, sehr beliebt,
ja. Hat ja auch ein bekannter Podcaster aus Berlin dazu beigetragen, dass das sehr gepusht worden ist, dieses Headset. Und er sagt ja immer noch, dass das beste Produkt ist, wenn man Headsets einsetzen möchte. Hat er zu 99% recht, sage ich jetzt mal. Keine Frage. Aber gut, wir schweifen ab. Aber ich möchte damit nochmal unterstreichen, dass das wirklich eine Marke ist, die wirklich in vielen Bereichen hochwertige Produkte am Start hat. Auch wenn sie eine gewisse Sparte aufgemacht haben im Gaming-Bereich, die teilweise nicht immer ganz so hochwertig gewesen ist. Aber das liegt auch daran, dass man sich andere Märkte erschließen wollte und nicht nur den oberste Segment abgreifen wollte, sondern auch im unteren Bereich agieren wollte. Und naja, ob Gaming immer so das Richtige ist, gerade bei so einer Traditionsmarke, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Anyway, zumindest hat Qsonic den Laden jetzt übernommen. Und Qsonic war bisher ein Auftragsfertiger, der für ganz, ganz viele Marken gefertigt hat und auch immer noch fertigt. Und das Pikante dabei ist, dass Qsonic auch für Biodynamic ein großer Auftragsfertiger gewesen ist. Und die Marke jetzt, wie gesagt, übernommen worden ist. Und deswegen möchte ich auch noch mal ganz kurz auch das Feedback so ein bisschen auch aus der Podcaster-Szene wiedergeben, die gesagt haben, ja, kauft euch jetzt noch mal gute alte Biodynamic-Hardware, weil man weiß ja nicht, was passiert. Ist nach meiner Meinung kompletter Bullshit, weil Qsonic schon seit Jahrzehnten, in Anführungsstrichen, für Biodynamic gefertigt hat. Und in Heilbronn, da wird zwar noch sehr viel produziert, aber meistens sind das nur Produkte im absoluten High-End-Bereich. Und da findet dann auch nur die Endfertigung statt. Und vieles, vieles, vieles wurde schon von Auftragsfertigern produziert. Und diese Aussagen, ja, kauft euch jetzt nochmal Biodynamic-Produkte, damit ihr die gute alte Qualität habt, wer weiß, was mit der Marke passieren wird, halte ich für Bullshit. Man weiß natürlich nicht, wie jetzt die Markenausrichtung genau sich darstellen wird in den nächsten Jahren, aber ich glaube nicht, und was man auch so gelesen hat, dass Biodynamic den Fokus verlieren wird. Man möchte ja auch die Marke so bestehen lassen, es ist eine etablierte Marke, das waren jedenfalls die Aussagen, der Standort wird auch noch bleiben und ich glaube, sie tun gut daran, wenn sie im Kern nichts an der Marke verändern werden. Und genauso hat man es ja auch bei AVM gesehen. Da hat man ja auch ganz große Bedenken gehabt, dass sich da was verändern wird. Und was ich jetzt so beobachte, sieht es ja bei AVM so aus, dass sie die Marke auch so weiter betreiben wie bisher und sich da nicht großartig dran vergehen. Und ich glaube, genauso wird es auch bei Biodynamic sein. Da habe ich ein recht gutes Gefühl. Bisher. Auch wenn ich es grundsätzlich nicht so toll finde, dass wir hier im großen Stil uns den Chinesen hier hingeben müssen. Aber gut, damit müssen wir leben. Hilft nichts. Jo. Das dazu. Jo. Biodynamic. Dann gibt es eine andere Übernahme. Ja, es ist ja die Woche der Übernahmen.
Hat sich ein bisschen was getan, ja.
Ja, ja. Xerox hat final die Übernahme von Lexmark abgeschlossen. Bedeutet, das ganze Unternehmen ging für 1,5 Milliarden.
Das ist schon ein anderer Betrag, ne?
Ist schon ein anderer Betrag an Xerox. Und wir müssen bedenken, dass Xerox immerhin der Erfinder oder die Firma ist der Erfinder des Kopiersystems oder des Kopierers an sich, ist wahrscheinlich bei uns in Deutschland jetzt nicht so eine Riesennummer mehr, wie es früher einmal der Fall gewesen ist. Und Lexmark findet in meiner Wahrnehmung gar nicht mehr so statt. Und meine persönliche Erfahrung mit Lexmark-Produkten, ja, die ist jetzt nicht so bombig. Gerade so im Low-Budget-Bereich waren das doch Systeme, die mir sehr viel Kopfschmerzen gebracht haben, wenn ich mich an die Zeiten zurückerinnere. Und deswegen sind das zwei Marken, die bei mir so aus der Wahrnehmung so ein bisschen verschwunden sind. Aber in den Staaten spielt die Marke noch eine ganz andere Rolle, oder die beiden Marken noch eine ganz andere Rolle. Da haben sie auch eine ganz andere Marktdominanz, nach meiner Meinung. Und auch gerade im Enterprise-Bereich, was ich so gelesen habe, ist Xerox und Lexmark da drüben noch eine ganz andere Nummer. Und somit ist es natürlich auch interessant, dass sie das ganze Vertriebsnetz übernommen haben. Gerade bei da drüben ist das nochmal ein sehr, sehr wertvolles Kapital. Ja, interessant. Interessant. Immer wenn ich an einen Kopierer denke, dann denke ich an einen alten Lehrer von mir, der hat nicht gesagt, geh mal runter und mach mal eine Kopie. Der sagte dann, geh mal runter und mach mal einen Umdruck. Der hat zur Kopie Umdruck gesagt. Das habe ich bis
Wie heißt denn das Verfahren nochmal, wo du dieses Papier mit dem Alkohol durch diese Walze da drückst?
Ja.
Da gibt's, das ist doch auch Kopieren, also nicht direkt.
Nicht ganz.
Ja, doch, ja, Kopieren schon, aber. Weil da kann ich mich noch gut dran erinnern, das habe ich ja während meiner Bundeswehrzeit ja auch noch.
Das war bei mir in der Grundschulzeit, da war die Kopiertechnik halt sehr weit verbreitet. Und da hatte ich das erste Mal. Da hatte ich das erste Mal Gefühl, abhängig zu werden von irgendeiner Substanz, die ich dann immer geschnüffelt habe. Das hat auch ganz interessant gerochen. Also jetzt am Papier irgendwie, so im Kopierraum nicht so, weil da war das so intensiv, sage ich jetzt mal, aber am Papier selbst hat sich das ja so ein bisschen verflüchtigt und das hat gar nicht so schlecht gerochen, fand ich jetzt. Später bin ich dann umgestiegen auf Klebstoff von Patex oder so, aber nein, Spaß beiseite.
Nee, bei Xerox muss ich eigentlich immer an Park denken und dass Apple sich ja damals alles zusammengeklaut hat bei denen.
Ja.
Aber, ja.
Also wenn ich an Xerox denke, muss ich an meine alten Vertriebszeiten denken, wo ich aktiv Kopiersysteme und Drucktechnik vertrieben habe. Und da hatten wir Xerox, wir waren Vertriebspartner von Xerox, hatten da auch noch Gebietsschutz, Sachen, die es ja heute kaum noch gibt. Das waren echt goldene Zeiten. Ne? Und das waren die Zeiten, wo so der Farblasermarkt, so würde ich sagen, so nicht am Peak war, aber so in bezahlbare Bereiche gekommen ist. Da haben die hochwertigen Farblasersysteme, das klingt jetzt zwar krass, war aber so nur noch so um die 13.000 D-Mark gekostet. Und das waren so die Bereiche, wo es dann runterging von 40.000 D-Mark auf, wie gesagt, 13.000 D-Mark. Das war so die zweite große Welle der Farblasersysteme. Da gab es, wie gesagt, die Marke QMS noch und QMS ging ja dann auch über in Minolta und Minolta spielt ist, glaube ich, gar nicht mehr im Bereich Drucktechnik aktiv. Die sind ja komplett vom Markt, glaube ich, verschwunden, was die Drucktechnik beanlangt. Und ich glaube, auch sonst ist die Marke vom Markt verschwunden, wenn ich richtig in Erinnerung schwelge. Keine Ahnung, aber wie gesagt, das waren so die Zeiten der ersten großen Farblasersysteme. Und da waren die Farblaser noch so groß wie halbe Kühlschränke. Ne? Da weiß ich noch genau, da hatten die Magic Color Drucker, so hieß die Serie, rechts und links, also vorne und hinten, zwei Sachen, wo man Griffe rausziehen konnte. Und das waren richtige Metallgriffe. Der ganze Drucker war quasi auf einem Metallchassis aufgebaut. Und damit man ihn tragen konnte, gab es halt so richtig so wie Schiebekarrengriffe. Vorne und hinten zwei Griffe, die man rausziehen konnte. Also insgesamt vier Griffe, dass man den mit zwei Mann auch transportieren konnte. Das waren noch Sachen. Das waren noch, da bekam man noch Kilo fürs Geld. Ja, gut. Das ist der Rückblick in meine Vertriebsvergangenheit mit Drucksystemen. So, die nächste Übernahme, die hat auch im Netz ganz stark polarisiert. Mein Gott, was ich dafür Kommentare gelesen habe. So,
ich habe mich, gefragt, wieso?
Ja. Ja gut, fangen wir erstmal von vorne an. Die Heise-Gruppe, Viele werden die Heise Gruppe nur kennen über den Medienverlag. Sprich, die CT ist wahrscheinlich das bekannteste Produkt oder die IX im Bereich Netzwerktechnik. Die Heise Gruppe kauft Mindfactory. Mhm. Mindfactory ist ja so ein wenig ins Straucheln geraten in den letzten Monaten und sie hatten ja dann eine Insolvenz in Eigenverantwortung. Und sie hatten wohl nicht das Problem, dass sie nicht mehr in erster Linie so zahlungsfähig gewesen sind, sondern ihre Geldflüsse waren wohl das Problem, dass ihr ganzer Geldfluss so ein bisschen ins Wanken geraten ist und dass es nicht mehr so ganz so rund war, etc. pp. Das konnte man so rauslesen. Es gab ja verschiedene Gerüchte um das Mindfactory-Problem. Den größten Einschlag gab es dann wohl da, den die Endkunden auch sehen konnten, dass viele AMD-Grafikkarten zum Release gar nicht bei Mindfactory zur Verfügung gestanden haben. Und gerade wenn man sieht, dass Mindfactory eines der Haus- und Hoflieferdistributoren war und Händler war von AMD, also es war immer so die erste Anlaufstelle für AMD-Produkte und AMD-Grafikkarten, war das schon ein starkes Zeichen an die ganzen Endkunden. Hoppla, was ist denn da los? Und das war so das erste Zeichen oder das größere Zeichen für die Masse, hier gibt es wohl ein paar Probleme. So, und letztendlich ist es darin geendet, dass es jetzt eine Übernahme gibt von Heise, falls es durch das durch die ganze Kartellgeschichte durchkommt. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass das auch passieren wird, aber es sieht ganz gut aus. Ja, und wenn man sich den ganzen Background von Heise so anschaut, was sie noch so am Start haben, neben den klassischen Telefonbüchern, wo sie eigentlich ganz, ganz, ganz früher sehr stark waren, aber Telefonbücher, das hat sich auch alles dezimiert, gibt es ja, glaube ich, auch gar nicht mehr so in der großen Masse. Ich glaube, man bekommt auch gar nicht mehr Telefonbücher. Ich bin jetzt nicht mehr so im Markt für den Bereich Telefonbücher, keine Ahnung. Aber das ist so die Ursuppe, woraus auch Heise entstanden ist. Wie gesagt, Telefonbuchverlag, Medienverlag, CT etc. Und das hat sich dann in den Jahren auch ausgebaut in Heise Regio Konzept, Marketing Geschichten für die regionalen, für den regionalen Businessbereich. Da gab es dann auch noch eine Aussplitterung. Günstiger.de hört zum Beispiel auch zu Heise und Geizhals hört auch zu Heise. Und da gibt es noch eine Menge anderer Firmen, die dazugehören. Und wie gesagt, viele Kommentare gingen im Netz darauf ab, dass man jetzt natürlich dem Unternehmen unterstellen könnte, gerade wenn man auch Preissuchmaschinen betreibt und auch Publikationen betreibt, dass man jetzt Produkte, die verstärkt bei Mindfactory gelistet sind, so ein bisschen portagiert und das Unternehmen in irgendeiner Art und Weise anders ins Spiel bringt und einen Wettbewerbsvorteil verschafft, als es andere Unternehmen könnten. Also man vermutet, dass da so die Grenzen verschwimmen. Ist ein heißes Eisen im wahrsten Sinne des Wortes. In der Theorie klingen die Ansätze nachvollziehbar, aber ich glaube nicht, dass das in der Praxis irgendwie stattfinden wird. Das bezweifle ich. Aber das waren sehr krasse Kommentare, die ich gelesen habe und teilweise auch sehr unreflektiert. Aber so ein Funke Bedenken kann ich da schon nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Interessant. Mal sehen, was da passieren wird. Auch wenn ich die ganze Entwicklung der gesamten Heise-Gruppe in den letzten Jahren für bedenklich halte. Das hat aber andere Gründe. Das hat auch Gründe der personellen Aufstellung und der journalistischen Qualität. Ich bin der Meinung, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass sich die journalistische Qualität der ganzen Heise-Publikationen in den letzten Jahren etwas nach unten bewegt hat. Und dass die Peakzeiten der CT und der restlichen Online-Veröffentlichungen, dass die etwas vorbei sind und dass man da nicht mehr diesen hervorragenden Tech-Journalismus betreibt, den man in den 90er oder Anfang der 2000er betrieben hat. Das ist aber nur meine persönliche Wahrnehmung. Immer noch auf einem sehr, sehr guten Niveau und wesentlich besser als bei der Vier-Buchstaben-Konkurrenz, aber es hat sich alles ein bisschen nach unten orientiert. Ja, aber wie gesagt, das ist meine subjektive Wahrnehmung. So, somit die Wirtschaftsthemen, würde ich sagen. Die Wirtschaftsthemen der heutigen Sendung haben wir jetzt durch. Und jetzt kommen wir zu den Apple-Themen. Und ein Thema, was mich stark überrascht hat, das, was Ming-Chi Kuo rausgehauen hat, der hat nämlich gesagt, es gibt ein Einsteiger-MacBook und das wird Ende diesen Jahres in die Produktion kommen und das wird Anfang 2026 vorgestellt werden. Und das Kuriose ist, was auf den ersten Blick kurios wirkt, dass ein SoC drinsteckt, der eigentlich in Laptops, MacBooks noch nie bisher drin gesteckt hat. Das ist der A18 Pro. Hm. Ist ein klassischer iPhone-Chip oder auch ein iPad-Chip. In einigen iPads ist der, glaube ich, auch im Einsatz. Und wenn man sich das mal genauer betrachtet, ergibt das schon Sinn. Weil der A18 Pro ist im Endeffekt auf Augenhöhe, bis auf so ein paar Kleinigkeiten mit dem M1-Chip, ist aber wesentlich energieeffizienter unterwegs und auch in der Produktion, man munkelt, etwas günstiger. Wobei ich sagen muss, ich glaube, dass die sich in der Produktion nach meiner Meinung gar nicht unterscheiden. Sie kommen letztendlich aus der gleichen Ursuppe heraus. Ich denke, es kann ja nur mit den Stückzahlen zusammenhängt, dass man aufgrund der größeren Stückzahlen somit auch einen etwas günstigeren Preis erzielen kann. Ich glaube, der Hauptbeweggrund ist bei Apple, dass man auch nach außen nochmal eine größere Differenzierung schaffen möchte zu dem MacBook Air, dass man auch signalisiert, dass die Produkte leistungstechnischen Unterschied haben. Bloß beim MacBook Air ist man derzeit bei einem M4 angekommen und somit hätte man auch, wenn
Ich sag nur Amerika, Walmart, ja. Das M1 MacBook Air wird da immer noch verkauft und zwar zu einem wirklich sehr guten Einstiegspreis. Mhm. Und die Gerüchte sind ja, dass diese A18 Pro in dem Nachfolger für den M1 MacBook Air kommen soll. Und dass es dann kein Walmart-exklusiver Artikel mehr ist, sondern Apple den direkt
dass die ganze breite Masse quasi dieses Gerät kaufen kann, ne? Ganz ja. Klar. Ja. Und es soll ein 13-Zoll-Gerät werden, okay, genau. Halte ich auch für sinnvoll. Es wird natürlich kein High-End-Display werden, das wird sich im Bereich der MacBook Air-Display-Technik orientieren, würde ich sagen, was ja auch nur bedingt ein High-End-Display ist. Also da werden sie jetzt kein MacBook Pro-Display reinbauen. Liegt ja auch auf der Hand. Es ist ein Gerät, was im unteren Preissegment sich etablieren soll. Und das ist ja auch ein Segment, was Apple in dem Sinne so gar nicht mehr hat. Das letzte Gerät war ja das 2015er MacBook, das 12-Zoll-Gerät. Wir erinnern uns. Und das wurde ja 2017 das letzte Mal aktualisiert und dann ist es ja auch relativ schnell vom Markt verschwunden. Und diese Gerüchte gab es ja immer wieder. Das erste Mal, wo die Gerüchte aufgekommen sind, wo das Silicon Chip rausgekommen ist. Also da hat man gesagt, jetzt wird es aber Zeit für ein ultrakompaktes, ultragünstiges Ultrabook in Anführungsstrichen, nochmal unter dem MacBook Air. Und jetzt soll es ja soweit sein, dass da nochmal was kommen wird. Und das soll so, wie gesagt, den untersten die unterste Stufe schaffen.
Ich bin aber auch der Meinung, dass es ein MacBook Air werden wird. Alleine schon wegen dem Brandname. Dass du da halt nur ein Gerät bringst, was wirklich noch mal einiges günstiger ist als momentan das günstigste MacBook Air.
Glaube ich nicht. Ich glaube, sie werden den Namen doch. MacBook noch mal beleben. Der hatte ja immer wieder eine Renaissance bei Apple und er wurde ja immer mal wieder mit anderen Präferenzen belegt. Das erste Mal ist ja quasi aufgetaucht mit dem günstigen Kunststoff oder, ja, ich will jetzt nicht sagen Plastik, Kunststoff, Mac, den gab es ja in Weiß und dann sogar gegen Aufpreis in Schwarz. Da kam ja der Name, glaube ich, das erste Mal ans Tageslicht. Und das war ja auch ein durchaus etabliertes Produkt, auch wenn gewisse Serien Probleme hatten mit dem Kunststoff, dass es dann gerissen ist. Das Topcase ist dann gerissen, da gab es Austauschprogramme etc. Hat sich dann aber in den Laufe der Jahre immer besser etabliert und auch qualitativ ist es besser geworden, muss man dazu sagen. Und dann ist das Ding ja weggefallen vom Markt und auch der Name eine ganze Zeit. Und dann kam es ja, wie gesagt, mit dem 12-Zoll-Gerät wieder. Das 12-Zoll-Gerät hatte ja seine Probleme. Das hatte ja nur einen Anschluss, einmal USB-C. Das hatte ja eine total bescheidene Prozessortechnik. Das waren ja diese ULV-Chips von Intel. Gab es in i3 und in i5. Das war leistungstechnisch jenseits von Gut und Böse. Und es hatte diese unsägliche Butterfly-Tastatur. Da fing ja der ganze Kram mit dieser Butterfly-Geschichte an. Und da gab es dann auch Rückrufprogramme und etc. Also das war letztendlich von der optischen Geschichte, also von der Darreichungsform, vom Gewicht, ein interessantes Produkt. Wir lagen unter ein Kilo, ganz knapp unter einem Kilo, und das war ultra portabel. Aber wie gesagt, leistungstechnisch und nur ein USB-C-Port, Butterfly-Tastatur, das hat alles dazu beigetragen, dass das nicht gerade einen Durchbruch bekommen hat. Und es war auch gar nicht so günstig zur damaligen Zeit, im Vergleich zum MacBook Air gar nicht so günstig. Und jetzt denke ich, kommt dieser Name wieder mit einem Produkt im untersten Preissegment, was auch nochmal signalisiert, hier haben wir jetzt ein Produkt, was nochmal preislich unter dem MacBook Air ist. Und man sagt ja, es soll um die 699 US-Dollar kosten im Startbereich oder als Startkonfiguration. Und da bin ich gespannt, wie die Startkonfiguration sich darstellen wird. Und ich glaube, da werden sie das erste Mal wieder ein Produkt rausbringen, was nicht 16 GB hat als Arbeitsspeicher, sondern vielleicht nur 8 GB. Und das wird dann aufpreispflichtig sein, wenn man auf 16 GB drauf möchte. Das ist so meine Prognose. Weil für 6,99 bekommst du wahrscheinlich nicht 16 GB RAM.
Wenn man will, kann man das schon machen.
Ja,
die Frage ist halt, wie groß ist die SSD? Man scheißt dir aufs RAM. Ja, mein Gott, die paar Cent für die 16 GB machen den Kohl nicht fest. Die Frage ist halt echt,
was. 256 Startkonfiguration.
Also bei dem Preis wäre ich mir nicht so sicher. Also wenn sie 8 GB RAM machen, dann würde ich denen auch 128 GB SSD zutrauen.
Ei!
Ja. Da ist dann mit dem OS schon fast alles voll.
Da machst du OS drauf, also ein bisschen Pages, drin, ein bisschen Office-Paket von Apple und ist das Ding voll. Also das glaube ich jetzt nicht, dass sie diesen Schritt nochmal gehen werden und sich so tief herablassen.
Nein, alle unter 16 und 256 kannst du eigentlich nicht machen.
Also 256 sehe ich als...
Gerade wenn du sagst, du willst ja Apple Intelligence auch da drauf haben, dann macht, glaube ich, 16 definitiv Sinn. Ob es dann wirklich 8 werden, ist die andere Frage. Ist natürlich auch wieder so ein Ding, du bietest den an, ja, für vielleicht 6,99 mit 8, ja, und für ein, ja, okay, es ist wahrscheinlich ein 100, aber für ein Fuffi könntest du vielleicht upgraden auf 16, wobei es werden 100 sein, ja, wenn überhaupt.
Ja, gehe ich von aus.
Und das wird dann auch, denke ich mal, die Konfiguration sein, die sich dann ganz gut verkauft, ja. Ich sage ja die ganze Zeit schon, ja, wir brauchen definitiv ein günstigeres MacBook Air. Ob das Ding sich dann MacBook nennt, ist die andere Frage. Mhm. Ich habe halt ein bisschen Schmerzen mit dem, also was jetzt die Peripherie oder die Anschlussmöglichkeiten bei dem A18 betrifft. Ja. Weil das Ding unterstützt halt nur USB 3. Ja. Da ist nichts mit Thunderbolt 5 oder so, wie wir es aktuell sehen. Vergiss es, ja. Also wenn du da auf schnelle Verbindungen setzen willst, ja, oder auch gerade hohe Auflösungen mit externen Displays oder halt auch viele externe Displays, kannst du haken.
Gut, aber ich meine.
Das ist nicht unbedingt jetzt der Zweck auch für das Gerät.
Ja, also ja, da muss man fragen,
auch irgendwo rechtfertigen.
Welche Zielgruppe wird adressiert? Welche Zielgruppe wird adressiert? Und das ist, denke ich.
Es ist halt nur schade, dass, wie gesagt, du dann auch alleine schon vom USB-Speed da halt so weit drunter bist unter den anderen Geräten.
Das ist die Frage. Ich meine, wie gesagt, welche Zielgruppe wird adressiert? Und das ist ja eindeutig der Bereich Education, Einstiegsgeschichten. Und das ist auch so das Gerät, wenn es wirklich 13 Zoll bekommen soll und wenn es wirklich sich so ähnlich darstellen soll wie das damalige MacBook, also das 12 Zoll MacBook, so das ultra portable Gerät, was man immer dabei haben kann. Und das ist vielleicht auch das Gerät für diejenigen, die gerne in die Apple-Welt einsteigen wollen, es sich aber aus finanziellen Gründen nicht leisten können. Und da schöpft man natürlich nochmal so einer unteren Nahrungskette ab, sage ich jetzt mal. Eine Nahrungskette hört sich ein bisschen blöd an, aber im unteren Preissegment ab. Und da ist Apple ja letztendlich nicht mehr aktiv. Ja. Also so richtig weit unten. Das MacBook Air ist
der Preisvorteil mit einem A18 wirklich so viel besser Oder fallen da einfach so viele Chips raus, ja, bei der iPhone-Produktion, dass du sagst, hier, komm, da können wir auch die noch mal in Mac stecken. Ja, weil ansonsten, mein Gott, warum?
Ja,
wie gesagt, der muss schon um einiges günstiger sein. Ansonsten macht
du musst einen Abstand haben. Du musst einen Abstand haben zum MacBook Air, der auch wirklich so signifikant ist nach meiner Meinung, dass es sich wirklich lohnt, dieses Gerät sich anzuschaffen und nicht, dass man nur $150 drunter ist letztendlich, wo man sagen kann, komm, diese $150 nehme ich jetzt auch nochmal in die Hand und gehe in die MacBook Air Welt und habe dann auch einen anderen SoC. Ja,
du musst dich mindestens SoC mal in diesen Walmart-Preisen bewegen, weil ansonsten macht es keinen Sinn.
Ja.
Und Walmart wird wahrscheinlich, beziehungsweise Apple weiß es auch, wir müssen da ein Update machen, weil den M1 können wir nicht jetzt die nächsten 20 Jahre noch dafür kleines Geld bei Walmart verkaufen. Wir müssen da was machen. Walmart wird darauf bestehen, dass es ein technisches Update gibt für das Gerät, weil mittlerweile der M1 ist ja wirklich in die Jahre gekommen.
Ja, bloß letztendlich ist das ja denn nur ein Namensspielchen, weil der A18 Pro ist, wie gesagt, nicht schneller als der M1. Also der ist ungefähr
auf Augenhöhe. Ja, aber du hast da einen aktuellen Prozessor.
Ja, du hast ein anderes Schildchen oben drauf letztendlich, aber performancemäßig bringt das
Performance,
jetzt nichts mehr.
Scheiß dir erstmal auf die Performance, aber du hast einen aktuellen Prozessor da drin. Der 18er ist aktuelle Technik, ja, und der M1 ist mittlerweile oder wird demnächst 5 Jahre alt. Ja,
obwohl es immer noch für die meisten Otto-Normalanwender ein wirklich ausreichender Chip ist. Ne? Das muss man
deswegen wird dir da 18 auch genügend Leistung mitbringen, weil wenn du dir mal guckst, wie der in der Single-Core-Performance abschneidet, ja, im Vergleich zu dem M1, kannst du da echt nicht meckern. Ja? Also das passt schon. Der kommt da hin. Ja? Nur,
Also wie gesagt,
ist halt ein A und kein M. Ja.
Wie gesagt, es ist interessant, wie sie das Ding preislich gestalten werden, das ist, und wie letztendlich die Ausstattung aussehen wird. Ob wirklich 8 GB in der Basiskonfiguration, vielleicht findet man auch eine Speichergröße in der Mitte, so mit 12 GB, damit es nicht so ganz schlecht aussieht, ne? Weiß man ja alles nicht. Da ist ja einiges möglich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht im Bereich Education dann nochmal extra Rabatte gibt, vielleicht um die $100, wenn man das als Student oder Schüler kauft, dass man da nochmal eine Attraktivität einbaut, letztendlich eine preisliche Attraktivität, dass man da was macht, weil in erster Linie ist das nach meiner Meinung der Punkt oder die Käuferschicht, die damit adressiert wird, Studenten, Schüler und Leute, die in das Apple-Universum einsteigen wollen und die es bisher nicht konnten oder wollten aufgrund des Preises. Finde ich prinzipiell extrem interessant, das Ganze.
Ja.
Die Idee finde ich interessant. Aufgrund dessen, dass man auch nochmal ganz andere Marktsegmente besetzen kann. Und das hat wahrscheinlich Apple auch vor, um den Bereich nochmal so ein bisschen zu pushen in der Mac-Sparte oder den unteren Bereich in der Mac-Sparte nochmal neu zu beleben. Und es gab auch recht konkrete Hinweise im Backend von Apple Intelligence. Da hat man Bezeichnung gefunden mit dem Bereich oder mit der Titulierung Mac 17,1 und es gibt auch eine interne Modellnummer, die heißt J700. Übrigens wurden in der letzten Zeit oder vor ein paar Tagen sowieso ganz, ganz, ganz viele Modellnummern geleakt von den angeblich kommenden Apple Mac Lineup für dieses Jahr und für das nächste Jahr. Relativ unspektakulär, da ist eine Liste mit Modellnummern rausgekommen, von Mac Studio bis iMac, aber man konnte ja natürlich nicht die genaue technische Spezifikation herauslesen. Also das war nach meiner Meinung eine relativ langweilige Liste und hat jetzt keinen großen Nährwert im Moment. Interessanter wäre gewesen, wenn da jetzt drin gestanden hätte, es kommt jetzt ein iMac mit 32 Zoll raus oder es kommt jetzt ein Mac Pro mit einem Extreme-Chip raus oder sowas. Das wäre mal essentiell gewesen. Aber Modellnummern und da einfach nur eine Bezeichnung hinter, Mac Studio, ist nach meiner Meinung derzeit relativ langweilig und hat keinen essentiellen Nachrichtenwert. Aber okay, so sei es. Gut, und wo wir gerade in dem Bereich waren, Apple und Markt oder den Mac nochmal einen Push geben im unteren Segment, Ja, da fragt man sich, hat es Apple nötig? Was heißt nötig? Nötig hat man es immer, mehr Umsatz zu generieren. Aber es gibt nochmal eine aktuelle Auswertung von Marktforschern und Analysten. Und die haben festgestellt, dass Apple den PC-Markt in den Staaten derzeit dominiert, zumindest im Quartal 1 2025. Da konnte Apple ein Wachstum um 28,7% realisieren. Und sie haben einen US-Marktanteil, oder der US-Marktanteil steigt von 14,2 auf 16%. Und man muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt die Zahl gar nicht reingeschrieben, aber ich glaube, der Wachstumsbereich von Lenovo liegt bei 19%. Also auch die Konkurrenz konnte nochmal zulegen. Also Apple ist jetzt nicht unbedingt so weit vorne wie der zweite Lenovo in der Liste. Auf Platz 3 ganz weit abgeschlagen war, glaube ich, mit 8,4 die Marke Dell. Die hat natürlich nicht so ein großes Wachstum verzeichnen können. Aber im Allgemeinen ist der PC-Markt im Q1 in den Staaten gestiegen. Ja, bei Apple liegt es eindeutig daran, was man herauslesen konnte, dass das MacBook mit M4 wohl einen sehr großen Absatz finden konnte. Und es hat auch angeblich ein wenig mit der Politik von Donald Trump zu tun, dass diese ganze Zollgeschichte den Markt noch etwas beflügeln konnte. Weil es ja Gerüchte gab im Vorfeld, ja. Haben sich viele Leute nochmal so ein bisschen bevorratet. Oder ihre Investitionen vorgezogen. Ja. Sieht also gar nicht so schlecht aus in dem Bereich.
Ja, das ist halt wieder die Frage. Ist das jetzt, wie du es eben schon gesagt hattest, wegen der eventuellen Tarife oder Zollaufschläge auch wieder so ein Corona-Effekt? Ja? Wie wird es halt dann die nächsten Quartale aussehen? Ja? Haben sie das jetzt mitgenommen? Mhm. Oder wurden da Käufer halt einfach nur vorgezogen? Und die fehlen dir dann halt in den restlichen Quartalen.
Das wird man dann sehen. Ne? Genau. Das ist so. Gut, dann gibt es nochmal neue, alte, aufgewärmte Gerüchte mit so ein paar neuen Infos. Also zum MacBook Pro 2026. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass das Gerät letztendlich ein größeres Redesign bekommen soll. Also 2026, das wird wohl das große Jahr des MacBook Pros werden. Und es wiederholt sich immer wieder diese Nachricht von Mini-LED auf OLED gehen. Okay, das halte ich mittlerweile für gesetzt, dass Apple endlich den Schritt vollziehen wird. Und es wird wohl keine Notch mehr geben. Es wird wohl ein Punch-Hole geben. Das ist eine Nachricht, die wir jetzt ein bisschen neu drin haben. Das mit der Notch, das hat sich zwar immer wieder abgezeichnet, dass die sich stark reduzieren soll, aber dieses Punch-Hole-Design wäre dann wirklich neu. Bin ich gespannt. Und ein Gerücht, was wir uns alle wünschen und was wir alle hoffen, und durch das eigene Modem von Apple hat es ja wieder mehr Aufwind bekommen, es soll 5G geben, wäre für mich der absolute Initialgrund, dann sofort auf ein neues MacBook Pro umzusteigen. Da würde ich dann wirklich dann sehr schnell über meinen Schatten springen und mein altes Gerät veräußern und da auf was Neues gehen. Und es soll ein dünneres Design geben. Und es soll ein dünneres Design geben bei gleicher Funktionalität. Das hört sich gut an. Weil bisher gab es ja sehr, sehr negative Stimmen. Ja, wenn alles wieder dünner wird und tralala, hat man dann die ganzen Anschlüsse noch drin etc. Aber der Zusatz gleiche Funktionalität hat mir so ein bisschen Hoffnung gegeben. Da bin ich gespannt, ob wir Anschlüsse gestrichen bekommen, HDMI, SD-Karten-Slot etc. oder ob das alles so bleiben wird und ob wir wirklich nur ein dünneres Design haben und die charakteristischen Merkmale von einem MacBook Pro bestehen bleiben. Bin ich gespannt. Ja. 5G, das wäre schon toll. Ja. Ist schon bitter, dass wir als Apple-Fans dem so lange hinterherlaufen müssen. Diese 5G-Geschichte.
Mein Gott, ich denke, die Problematik hat sich eigentlich, oder es ist mittlerweile also für uns Apple-Nutzer eigentlich kein Problem mehr. Das wäre jetzt ein nice to have, aber mein Gott, wenn es nächstes nicht hat.
Naja, aber das ist schon viel bequemer und auch viel effizienter, wenn du einfach das Ding aufschlägst und du hast eine eSIM drin und du bist konnektiert, anstatt jetzt Tethering machen musst, hast dann eine Verbindung, dann bricht es vielleicht mal ab, dann ist der Akku von einem iPhone leer. Also es ist schon natürlich viel eleganter, wenn du das Ding aufklappst und du hast instantan eine 5G-Verbindung, sofern du natürlich eine Verbindung hast und nicht im Funkloch steckst.
Irgendwo findet sich immer ein WLAN.
Naja, du sprichst ja mit einem Dorfkind. Ne? Ich bin nicht in Berlin unterwegs.
Also im Dorf bist du ja im Prinzip die meiste Zeit zu Hause im eigenen Funknetz. Ja. Unter WLAN-Netz. Und wenn du mal unterwegs bist, mein Gott, bei deinen Kunden bist du ja wahrscheinlich eh im kundeneigenen Netz dann unterwegs.
Natürlich habe ich das eingerichtet und mir natürlich auch einen Gastzugang immer wieder verschafft. Das ist klar. Also, ja, gut, okay.
Also ganz ohne wirst du wahrscheinlich nirgends sein.
Ja. Und im Dorf ist ja sowieso die ganze IT-Betreuung in meiner Hand, hätte ich bald gesagt. Und von daher habe ich da auch flächendeckend WLAN.
Ja, genau.
Ja, auf meiner Ranch, da bin ich König, hätte ich bald gesagt.
So ist es.
Ja, so ist das. Naja gut, du hast schon recht. Ja, aber wie gesagt, ist natürlich bequemer und eleganter, wenn du...
Ja, ne, das wie gesagt, das ist dann nice to have, aber mittlerweile haben wir uns so dran gewöhnt, dass es auch anders geht. Ja.
Es bleibt uns ja bis heute nichts anderes übrig.
Genau, wir haben ja nichts.
Es sei denn, du holst irgendeine Dell-Kiste oder Lenovo, wo du halt eine SIM reinschieben kannst. Ne? Egal. So, kommen wir in die Kategorie Falter. Da gibt es ein paar neue Gerüchte von DigiTimes und Sachen, die von DigiTimes kommen, muss man aus der Historie gesehen immer so ein bisschen mit Skepsis betrachten, weil die haben auch sehr viel Dinge berichtet, die, naja, nicht so toll waren oder die sich dann im Nachhinein nicht so wahrheitsgemäß, als nicht wahrheitsgemäß herausgestellt haben. Allerdings kommt auch noch eine zweite Nachricht dazu, die das so ein bisschen bestätigt von einer anderen Publikation. Also von daher könnte da schon viel Wahres dran sein. Zumindest sieht es so aus, dass Apple die Entwicklung an einem faltbaren iPad derzeit pausiert hat. Und alle Fokuspunkte werden derzeit auf das faltbare iPhone gelegt. Das hat jetzt größte und höchste Priorität.
Das kennen wir doch irgendwoher.
Ja, es wird aber komischerweise damit begründet, dass es Herstellungsschwierigkeiten bei den Displays gibt im größeren Bereich und dass die Produktionskosten für größere faltbare Displays gestiegen sind. Ja, das kann sein. Letztendlich ist ja der Hauptfokuspunkt, der Hauptknackpunkt das Scharnier. Und naja, und dass es eine geringe Nachfrage nach großen faltbaren Displays gibt. Woher wollen Sie das wissen? Apple hatte bisher noch kein großes faltbares Display am Start. Und wenn ich mir jetzt so die Konkurrenz anschaue im Android-Bereich, ist das ein Segment, was relativ dünn besiedelt ist. Asus hat da was am Start, Lenovo hat ein bisschen was am Start, aber das sind Produkte im High-End-Bereich. Das sind sehr teure Produkte. Und da kann ich dir auch gar nicht sagen, ob die Nachfragen da so gering sind. In freier Wildbahn habe ich da wirklich sehr wenige Geräte gesehen. Ich habe was von Asus im universitären Bereich gesehen, aber das war auch meistens im Bereich von Entscheidungsträgern und Professoren, die solche teuren Geräte hatten, also jetzt wirklich auch nichts in der normalen mittleren Führungsebene, sondern wirklich im oberen Segment, dass da Professoren mit solchen Geräten unterwegs gewesen sind, da habe ich sowas des Öfteren gesehen und da habe ich auch das Gefühl, dass es ein Statusprodukt ist oder ein Statusobjekt ist, nach dem Motto, naja, ich habe jetzt was der Otto-Normalanwender hier in der Uni nicht hat. Das ist so mein Gefühl gewesen bei der ganzen Geschichte. Aber ob das jetzt eine geringe Nachfrage hat, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Bei dem dünnen Segment, das dünne Segment, was wir draußen haben, weiß ich nicht, ob die Nachfrage gering ist. Weiß ich nicht. Kann ich schlecht einschätzen. So, und dann der zweite Punkt, der das ein bisschen bestätigt. Apple startet das Prototyping für das faltbare iPhone. Produktstart soll 2026 sein. Und Apple hat im Juni, also letzten Monat, damit angefangen, Prototypen zu fertigen und das Ganze in die Prototypenphase zu stecken, das ganze Gerät. Und das ist alles im Plan, was man dort lesen konnte. Und das bestätigt auch ein wenig das Gerücht, was wir eben gerade rausgehauen haben, dass dieser ganze, alle Fokus auf das iPhone liegt, also das faltbare iPhone liegt. Und dass in den letzten Monaten so ein bisschen den Fokus verloren haben für das iPad, das faltbare iPad. Was aber nicht heißt, dass es kein faltbares iPad geben wird. Es dauert vielleicht noch ein bisschen länger.
Ja.
Pausieren heißt ja nicht gleich eliminieren.
Ja.
So, und dann ein Blick über den Tellerrand. Honor hat das Magic V5 vorgestellt. Das ist offiziell 8,8 mm dünn im geschlossenen Zustand, also im zusammengeklappten Zustand. 4,2 mm dünn im aufgeklappten Zustand. Das ist alles, was ich mir notiert habe. Die technischen Daten müssen wir jetzt nicht durchgehen. Aber ich glaube, daran müssen sich jetzt einige Hersteller messen lassen, an dieser neuen Marke. Es ist somit das dünnste Foldable am Markt. Ich bin gespannt, was Samsung vorstellen wird. Da sind wir wieder am Anfang der Sendung. Und was Apple dann irgendwann vorstellen wird, wie dünn das Apple-Gerät sein wird. Und ich glaube, in dem Segment spielt Dünne eine ganz andere oder hat eine ganz andere Bedeutung als im normalen Smartphone-Bereich, wo es jetzt auf ein oder anderthalb Millimeter jetzt, glaube ich, nicht so ankommt, nach meiner Meinung. Aber bei einem faltbaren Gerät ist das doch eine Sache, die ins Auge fällt.
Oppo hat ja auch schon gesagt, die sind jetzt da angelangt, wo der entscheidende oder der limitierende Faktor für die Dünne des Geräts der USB-C-Anschluss ist.
Dann nehmt ihn doch raus. Wireless.
Das wird wahrscheinlich irgendwann darauf hin oder darauf hinauslaufen, dass entweder irgendeiner wieder einen proprietären Anschluss macht. Oder aber du wirklich auf einen Anschluss oder auf USB-C halt verzichten musst, was ja dann auch wieder geht, laut den EU-Bestimmungen, entweder halt USB-C oder gar nichts. Im Prinzip, darauf läuft ja das Wording ungefähr raus. Aber Oppo hat das wirklich gesagt, das ist noch gar nicht so lange her. Die sind am Entwickeln und das nächste Gerät wird wahrscheinlich, ja, man muss halt gucken, wann es wirklich dann kommt, so dünn sein wie der USB-C, halt auch im Foldable, ja. Wobei, wenn du das mal guckst, ja, okay, ein bisschen Scharnier noch dazu, da geht 0, irgendwas auch nochmal drauf. Aber ja, das sind so Geräte, dicken zusammengeklappt, ja, da kannst du dich langsam mit anfreunden, ja. Das Einzige ist dann halt auch wieder, das haben wir ja auch schon gesagt, in Bezug auf Stabilität etc., ja, wie sieht's da aus? Beziehungsweise wie stark oder welche Materialien kannst du verwenden oder wie viel Gewicht wirst du am Schluss noch haben, beziehungsweise wie wenig Batterie kannst du halt verbauen. Das sind halt so die Sachen, weil dünn ist nice, aber wenn du dann entweder wieder einen Kamerabump hast, ja, der gefühlt so dick ist wie das Gerät selbst, eine Akkulaufzeit, die sich irgendwo da im Minutenbereich bewegt, macht das ja im Prinzip auch keinen Sinn.
Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
Nee, also, aber es war schon schön zu hören. Wie gesagt, das einzige der limitierende Faktor ist jetzt wirklich USB-C. Dünner können wir aktuell nicht machen, weil wir brauchen ja irgendwo den Anschluss.
Das ist leider das Problem. Da sind wir wieder beim Punkt, dass manche Dinge, die Apple da so als Argument ans Tageslicht gebracht hat, so nach dem Motto, Regularien und übergreifende oder herstellerübergreifende Vorschriften können auch innovationshemmend sein, gar nicht so weit hergeholt sind. Wenn man jetzt darauf angewiesen ist, wir müssen diesen USB-Port da reinprügeln, auf Biegen und Brechen, logischerweise, weil es Gesetz ist, dann ist das schon ein Hemmnis. Also wenn man jetzt einen proprietären Anschluss entwickelt, der vielleicht dünner ist oder über Magnetkonnektivität auf der Rückseite sich darstellt oder was auch immer. Das ist gar nicht so weit hergeholt.
Also solange du ja keinen physischen Stecker hast, ist ja, wie gesagt, meines Verständnisses nach okay. Du müsstest halt alles wireless machen.
Zum Beispiel, ja. Aber da hast du ja im Moment noch das Problem, dass du nicht die Ladeleistung rüber bekommst, als wenn du das über einen
Kabel machst. Ja, wobei, die brauchst du bei so wenig Akku wahrscheinlich auch gar nicht.
Ja, aber gerade wenn du wenig Akku hast, ist es natürlich interessant, es schnell aufzuladen, also mit einer hohen Ladeleistung.
Ja, wobei ein kleiner Akku lädt sich ja relativ schnell auf.
Ja, aber würde sich noch schneller aufladen mit einer höheren genau. Ladeleistung.
Anstatt in 10 Minuten, dann in 3. Ja, ist okay.
Ich sage ja immer wieder, auch bei der Elektromobilität, ich finde, die Akkukapazität ist jetzt nicht so entscheidend, sondern wir brauchen Highspeed-Ladetechnik. Und das flächendeckend.
Ja, dass man heute noch Premium-Fahrzeuge kaufen kann in dem Segment, wo nicht die aktuell schnellste Ladetechnik verbaut ist. Das ist halt so ein Ding, was ich nicht verstehe. Das heißt, wenn du sagst, ja, okay, aber das ist nur ein Hybrid. Ja, Hybrid ist ja wieder ein ganz anderes Problem.
Ja.
Aber es ist ein Hybrid und der muss nicht, nee, auch den Akku will ich schnell voll haben. Ja, den kannst du zu Hause und steckt. Nee. Scheiß drauf, mach da vernünftige Ladetechnik rein. Und wenn, wie gesagt, wenn es ein reines E-Fahrzeug ist, dann sowieso. Warum soll ich da 10 Jahre warten, bis dann endlich mal eine neue Ladetechnik gebaut wird? Das Auto ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, 5 Jahre. Ja, ist glaube ich, jetzt auch der Fall bei dem, ist das nicht auch bei BMW noch teilweise, wo sie hier, dass du da zumindest mal bei einer Modellpflege eine vernünftige, oder wie gesagt, eine geupdatete Ladetechnik reinbaust. Klar ist das nicht so einfach gemacht, ja, und erfordert ein bisschen mehr Aufwand und es ist mehr als nur der Stecker, ja, der da hinten dran steht, okay. Aber wie gesagt, bei der Modellpflege, mach das doch bitte.
So sehe ich das auch.
Ja. Ah, aber ist auch wieder ein anderes Thema, als wir gerade waren.
Naja, Ladetechnik, Schnellladen, nicht Schnellladen, das ist ja schon ein Thema, was ich auch gerne auf das Elektroauto übertragen lässt, keine Frage. Gut, also 8,8 Millimeter zusammengeklappt, das ist schon mal, finde ich, beeindruckend. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Samsung dann darstellt. Naja, schauen wir mal. Wann ist das, am 9.?
Ich glaube, ja.
Mittwoch,
ne? Unpacked sein, ja.
Gut, ist ja bald. Mal gucken, ob wir in der nächsten Sendung was Interessantes darüber zu berichten haben.
Na, jetzt mindestens mal kurz.
Ja.
Ich habe mittlerweile jetzt so viele Erinnerungs-E-Mails und Gutscheine von Samsung bekommen.
Mir haben Sie letztens eine E-Mail geschickt, dass mein Samsung-Account demnächst inaktiv geschaltet wird. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Samsung-Account hatte.
Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen, wo ich ja auch gesagt habe, hier, ich habe zuerst gedacht, es wäre eine Phishing-E-Mail, aber mein Samsung-Cloud-Account wird irgendwie jetzt demnächst wegen Inaktivität geschlossen oder gelöscht.
Ja, und ich habe dann auch so eine komische E-Mail bekommen. Da muss ich habe es jetzt erstmal als ungelesen markiert, damit ich es nicht vergesse. Ich muss mich da am Montag nochmal drum kümmern, was
da
los ist.
Ich habe da eh nichts drin. Das war ja wahrscheinlich eh nur zum Samsung-Konto irgendwie synken oder so. Ja, keine Ahnung. Da ist eh nichts drin.
Es kann sein, dass, weil ich damals unseren Podcast in diesem komischen Samsung-Podcast-Netzwerk angemeldet habe, gab es ja auch mal, und dass ich dazu einen Samsung-Account benötigt habe. Ich glaube, mir war da so.
Irgendwas das kann durchaus sein, ja.
Weil wir sind ja auf fast jeder Plattform.
Also ich habe definitiv, wie gesagt, ein oder sogar zwei aus meiner Samsung-Android-Zeit und auch mit der Samsung-Smartwatch. Da hast du ja auch ein Samsung-Konto benötigt damals für, glaube ich, für den Shop oder so, ja. Aber wann habe ich das letzte Mal genutzt, ja?
Ja. Nee, also Samsung-Geräte, abgesehen von SSDs und Displays, habe ich lange nicht im Einsatz gehabt. Das letzte Samsung-Gerät, was ich aktiv genutzt habe im Mobile-Bereich, war das Samsung Origami. Und jetzt googelt mal, liebe Hörerinnen und Hörer, was das für ein Gerät ist und wie lange das schon her ist. So ist es. So, lass uns noch mal über das kommende iPhone sprechen, das iPhone 17. Vielleicht heißt es ja auch iPhone 26, weiß man ja nicht, ob das umbenennen werden, keine Ahnung. Da gibt es eine kleine Randnotiz, dass sich das Apple-Logo auf der Rückseite in der Positionierung verändern wird. Bisher ist es ja so, oder seit dem iPhone 11 ist es ja so, dass es genau mittig sitzt und jetzt soll es wieder nach oben wandern. Ja.
Ob ist das es wirklich so? Ich habe doch nie drauf geachtet.
Sitzt jetzt seit dem 11er genau mittig und da gab es ja damals auch Diskussionen, oh, das ist, wie sieht denn das aus? Früher war es im oberen Bereich untergebracht. Und was es damals für eine Aufregung gab darum, dass es jetzt genau mittig sitzt, ist mir relativ egal. Also, ehrlicherweise wäre es mir auch egal, wenn das gar nicht mehr vorhanden wäre, das Logo. Also ist doch, ich meine, wäre Unsinn, weil irgendwo möchte man natürlich auch die CI präsentieren als Unternehmen, klar. Aber ob das jetzt wieder im oberen Bereich sitzt oder im unteren Bereich sitzt, ist mir relativ egal. Also das ist jetzt die Information von Margin Bu und der hat so einen gemischten Track Record. Also ja, aber man muss dazu sagen, alles, was so im Bereich Design geht, hat er bisher immer sehr korrekt vorausgesagt. Und die Positionierung des Logos geht ja auch eindeutig in den Designbereich. Er hat auch korrekt das Desert Titanium vorausgesagt, also den Farbton. Und von daher könnte es natürlich auch sein, dass er da richtig liegt. Und dann gibt es zu den Akkukapazitäten noch ein neues Gerücht, was ich persönlich interessant finde. Das iPhone 17 Pro Max soll einen Akku haben in der Größe von 5000 mAh. Und das wäre somit der größte Akku, der jemals in einem iPhone verbaut worden ist. Zum Vergleich, das iPhone 16 Pro Max hat 4676 mAh. Also so einen riesen Zuwachs hätten wir dann natürlich auch nicht, aber immerhin werden die Akkus eventuell größer, auch nicht kleiner. Oder stagnieren nicht auf einer gewissen Größe. So, das letzte Thema ist hochinteressant. Da geht es mal wieder um Geschäftsgeheimnisse, die ein Mitarbeiter ja relativ geschickt und sehr strukturiert und gezielt aus dem Unternehmen herausgebracht hat. Es geht um Informationen zur Vision Pro und das bezieht sich auf die Zeit, wo das Produkt entwickelt worden ist und das waren Zeiträume direkt im Entwicklungsprozess. Und das sind angeblich laut Apple relativ brisante Dokumente, genaue Spezifikationen, Testergebnisse, Informationen aus der Lieferkette etc. Also sehr gezielte und brisante Dokumente oder gezielt herausgesuchte Dokumente. Und es sind Tausende von Informationen, Tausende von Dokumente, die ein Mitarbeiter gestohlen hat und dementsprechend weitergeleitet hat, hat er über ein persönliches Drittanbieter-Cloud-Konto transferiert und er hat auch mehr oder weniger relativ geschickt seine Spuren verwischt, aber eben nicht geschickt genug. Was mich sowieso wundert, warum macht man das über irgendwelche Cloud-Dienste? Was ist denn mit dem guten alten USB-Stick? Gibt es mittlerweile auch ein USB-C-Format, also auch Apple-kompatibel? Also ich weiß es nicht, da gibt es doch Möglichkeiten.
Ja.
Also, oder man möge mich erhellen, warum ein USB-C-Stick da nicht die richtige Wahl ist, aber nach meiner Meinung kann man das leichter verwischen, als wenn man jetzt das über einen Cloud-Dienst macht, das Ganze. Okay. Gut, das ist jetzt aber nicht das Perfide an der ganzen Geschichte. Das Perfide ist, es sah so aus, dass er auch das Unternehmen verlassen wollte, das auch dementsprechend innerhalb der Kündigungszeit bekannt gegeben hat. Also er hat gekündigt und er hat gesagt, ja, ich verlasse das Unternehmen aus gesundheitlichen Gründen und brauche meine Ruhe etc. Und er hat das relativ plausibel auch dementsprechend Apple gegenüber begründet. Und somit hat diese Standardroutine nicht gegriffen. Das heißt, die Standardroutine wäre gewesen, wenn er jetzt gesagt hätte, er wechselt zu Snap, ne? wo er die Informationen hin transferiert hat oder denen er die Informationen halt weitergegeben hat, dann wäre ein Standardverfahren eingetreten, dass er sofort bei der Kündigung sämtliche Zugänge zu der kompletten Infrastruktur verloren hätte. Also Serverzugänge etc. Also er wäre extrem limitiert gewesen in seiner Handlung, in seiner digitalen Handlung im Unternehmen etc. Und da er ja begründet hat, dass er aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden möchte, hat dieses Verfahren oder diese Prozedur nicht gegriffen. Und somit konnte er in der Zeit halt ganz genüsslich die ganzen Dokumente abgreifen und mitnehmen zum neuen Arbeitgeber mit zu Snap. Ja, und das ist das ganze Perfide daran. Wo ich gerade Snap, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Snap, siehst du, so verknüpft sind meine Synapsen mit irgendwelcher Eurodance-Musik. Ja, aber der ist ja abgebrüht gewesen, ne? Erzählt, naja, ich muss aus gesundheitlichen Gründen kündigen. Und dabei hat er schon einen Vertrag mit Snap unterschrieben.
Tja, gab es zuletzt nicht auch hier die News, wo eine bei 5 Firmen gleichzeitig irgendwie gearbeitet hat?
Wie geht denn sowas?
Im Silicon Valley, keine Ahnung, frag mich. Ich habe nur die
Überschrift. Du musst doch deine Sozialversicherungsnummer angeben und das ist dort gerade in den Staaten das Allerwichtigste und das wird doch eigentlich IT-technisch gelistet. Es sei denn, du arbeitest schwarz, aber das ist ja auch nicht, denke ich, bei dem IT-Unternehmen der Fall gewesen. Richtig angestellt oder war er nur Freelancer in Form von freier Mitarbeiter? Nee,
wenn ich es richtig gelesen hatte, war er angestellt. Ja. Krass. Ich habe keine Ahnung, wie. Ist ja aufgeflogen. Vielleicht ist es auch da direkt am Anfang aufgeflogen, aber.
Ja. Naja. Naja, okay. Auf mehreren Hochzeiten zu tanzen ist noch nie so gut gewesen. Im Normalfall.
Ja.
Naja, gut. Also ich bin gespannt, was bei dem ganzen Verfahren rauskommt. Apple fordert einen nicht genannten Betrag, also Schadensersatz. Und Apple fordert auch die sofortige Herausgabe der Dokumente, was ja letztendlich komplett wertlos ist, weil die Dokumente kann man ja logischerweise kopieren. Also das ist ja unsinnig. Apple hätte natürlich dann nur ja, die genaue Auflistung, was für Dokumente wirklich entwendet worden sind. Aber er muss ja auch nicht alle zurückgeben. Also es ist eigentlich sinnlos. Dieser Punkt, würde ich sagen, ist komplett sinnlos. Bloß mich würde interessieren, wie hoch die Schadensersatzforderung ist. Das ist viel interessanter.
Ja.
Und ich glaube, der hat Probleme in der IT-Branche, dann nach dem Prozess nochmal irgendwie Fuß zu fassen.
Könnte passieren, ja.
Es sei denn, er hat so viel Geld abgeschöpft, aufgrund der Information, dass er sich damit zur Ruhe setzen kann.
Nee.
Aber das glaube ich auch nicht. Weil so hochkarätig können die Informationen ja auch nicht gewesen, oder so gut hat Snap die auch nicht verwertet, weil Snap hat ja jetzt nicht irgendwelche Funktionen in ihren Produkten drin, die jetzt Apple-ähnlich sind. Oder also man hat jetzt ja nicht sowas. Ja, wie gesagt, es hat sich ja nicht auf die Produkte final, ja, schwierig. Also, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja.
Gut, somit würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Wir haben kein Gadget. Soll es geben. Ja. Hast du noch was irgendwie beizutragen? Hast du noch was über die Eurobike beizutragen? Nö.
Ach so, nee.
Okay.
Ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Einlesen. Aber ansonsten, nee.
Okay. Die ist jetzt auch zu Ende, ne? Die ist jetzt, ist zu Ende, ja.
Die ist zu Ende, ja.
Ja, mal gucken. Irgendwann muss ich dann auch nochmal in den E-Bike-Markt eintreten. Schauen wir mal. Gut. dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns am nächsten Wochenende irgendwann
wieder. Genau, bis dann.
Okay, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.